Herzlich willkommen hier im Bücherraum F. Es freut mich sehr, dass Jörg Meyer hier ist. Einige von euch kennen ihn. Ich erlaube mir trotzdem noch ein paar Dinge zu ihm zu sagen. Er ist 1951 geboren, also im besten Alter, kann man sagen. Er hat ein reiches Berufsleben hinter sich. Er war Berufsschullehrer, Erwachsenenbildner und Journalist, und er ist weiter Essayist und Lyriker und Bildungsfachmann. Er hat schon relativ früh sich mit der Jugendbewegung beschäftigt, da haben wir vorher auch ein bisschen darüber gesprochen, und er hat 1981 an einem Buch mitgearbeitet, das mittlerweile ein Art Standardwerk ist, Die Angst der Mächtigen vor der Autonomie. Das war einerseits ein Dokumentationsbuch, also da sind Originaldokumente abgedruckt worden, und andererseits ein sehr interessanter, langer Essay von ihm, wie man die Jugendbewegung einschätzen könnte. Und im gleichen Jahr, glaube ich, ist das Buch Paranoia City erschienen. Das hat er mit Manfred Süffle zusammen herausgegeben, und das war ein großer Erfolg. Es ist bei Rowohlt erschienen und war relativ schnell ausverkauft, und es ist immer noch ausverkauft. Wir haben zwar eine Buchhändlerin hier unter uns, aber auch sie war nicht in der Lage, das aufzutreiben. Aber Jörg ist es gelungen, und er wird uns also nächstens in einer großen Präsentation wird er uns dieses Buch auch noch für den Bücherraum zur Verfügung stellen. Ich erwähne ein paar Bücher, die wir wirklich hier haben. Der Mann, dem die Welt zu groß wurde, das ist 2001 erschienen, das ist eine Sammlung von Texten, und da muss man sagen, dass er sich schon früh, von der heutigen Diskussion aus, er hat sich schon früh mit Männerbildern und Genderfragen auseinandergesetzt, dass das noch nicht so akut und so heftig diskutiert wurde, und das hat er dann auch teilweise in seinen Veranstaltungen eingebracht. Er hat Diskussionsreihen moderiert, angerissen, moderiert, Interviews dazu gemacht. Er hat Gruppen geleitet, und da hat er immer solche Fragen auch mit thematisiert. 2002 erschien eine große literarische Reportage aus dem Kalten Krieg. Das heißt Schwarz und Weiß. Und das behandelt eben eine Zeit, die sehr unterbelichtet ist in der Schweizer Geschichte. Also die Geschichte des Kalten Kriegs, zugespitzte Ereignisse wie 68 oder 80 sind einigermaßen erforscht, aber wirklich so die längere Phase des Kalten Kriegs, die ja doch auch sehr dominierend war, die ist sehr wenig erforscht, und sein Buch Schwarz und Weiß ist ein Beitrag dazu. Das sind vom essayistisch literarisch-politischen her Werke, die er geschrieben hat, und dann mehr vom anderen Tätigkeitsfeld her hat er 2017 mit drei anderen Autorinnen zusammen den Band Lernen ist meine Sache verfasst, und der Untertitel heißt, oder der Titel, der den Haupttitel ergänzt, heißt Schule als Ort des Lernens, und da zeigt sich eben auch ein Ansatz, der wirklich darauf Wert legt, wie man mit Schülerinnen und Schülern umgeht und sie eben tatsächlich auch zu einer gewissen Autonomie erzieht oder anleitet. Und das knüpft dann an das Buch von 1981, Die Angst der Mächtigen vor der Autonomie. Also Autonomie zieht sich, würde ich jetzt mal sagen, 40 Jahre lang als Thema durch das Werk von Jörg. Und jetzt ist also ein neues Buch von ihm erschienen, und das heißt Die Gams, sie lebt nicht im Frieden. Etliche der Texte davon sind im Infosperber erschienen, diesem Online-Portal, wo Jörg als Mitredaktor und Autor gearbeitet hat, seit einigen Jahren auch nicht mehr, wie andere im Raum auch nicht mehr. Sie sind aber für dieses Buch wesentlich überarbeitet worden, deswegen höre ich jetzt auf, weil er jetzt aus diesem Buch vorlesen wird, nur noch kurz, er wird etwa 20 Minuten lesen, danach wird es ein Gespräch geben mit mir und mit euch, dann liest er nochmals 20 Minuten, dann gibt es nochmals ein Gespräch, und dann gibt es weiteren Wein und weitere Flipkuchen.
Danke für die Blumen im Voraus. Es ist ja immer spannend zu hören, was andere über einen sagen, was man noch nicht wusste. In literarischen Büchern weiß man ja nie so genau, was eigentlich stimmt und was nicht. Ich werde für den Rest des Abends nicht mehr sagen, was stimmt und was nicht, aber im Hinblick auf den ersten Text möchte ich drei Dinge belegen. Es gibt eine Thalassotherapie für Hunde. Das kann man im Internet beziehen. Ich kenne mich nicht aus in dieser Therapie. Es ist eine Kombination mit Meereswasser. Es hilft auch bei Menschen bei Rheuma. Es gibt eine Outdoor-Jacke Jack, die ist für Hunde. Und es gibt Künstlerurnen in allen Größen für Haustiere. Das Buch ist ein sogenanntes Journal, das heißt, es gibt Einträge auf Daten. Und deshalb lese ich als Titel nur die Daten. 18. September 2016. Die laufend erweiterte und diversifizierte Produkte sowie Dienstleistungspalette für Haustiere, vom Katzenfummelbrett, der Autojacke Check über die Thalassotherapie für Hunde bis zum GPS-Halsband und der Künstlerurne für Haustiere in allen Größen, das illustriert eindrücklich, was Wachstumsgesellschaft konkret bedeutet. Sind die Grundbedürfnisse einmal gedeckt, kennen Innovation und Zerstörung keine Grenzen mehr. Inklusive Milliardenbusiness mit Waffen, die nur angehäuft werden, sagen Politikerinnen und Produzenten, damit sie nicht eingesetzt werden müssen. Ein Geschäft, das dann periodisch doch mit einem anständigen Krieg wieder etwas angekurbelt wird. Bei Katzen und Hunden genügt es, pflegeleichte, am liebsten in modischen Taschen transportierbare Gattungen zu züchten. Und schon überlegt sich manche und mancher, ob so ein Hundchen oder Kätzchen nicht auch noch zum kleinen Glück gehören würde. Und wir merken uns noch bei Tageslicht, wo der Katzenkot liegt, damit wir nach einem Kino- oder Theaterbesuch nicht mitten in der Nacht fluchend Schuhe und Treppenhaus putzen müssen. Wer ärgert sich in Aleppo über Katzenscheiße zwischen den Trümmern? Gibt es da überhaupt noch Katzen? 19. September 2016. Es gibt einfach zu viele Katzen und Hunde. Aber auch Flüchtende, Alte, Menschen mit Behinderungen, Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger sowie Menschen im Allgemeinen erscheinen wegen ihres Überhandnehmens als Problem und Belastung. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Sozial- und Gesundheitskosten, Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung. Wir sind zu viele. Viele zu viel. Nur wer genau ist überzählig? Du oder ich? Oder nur jene, die noch kommen könnten? Der Club of Rome schlägt zwecks Rettung des Planeten vor, Kinderlosigkeit bei Frauen mit einer Prämie von $80.000 zu belohnen. Weil es fast unmöglich sei, existierende Leute von Einschränkungen zu überzeugen, sei es effektiver, die Existenz weiterer Menschen zu verhindern. Wo der Mensch als Belastung erscheint, weil er sich nicht rechnet, ist sein Leben in Gefahr. Dem Ökosystem Erde ginge es deutlich besser, wenn wir nicht wären. Wenigstens nicht alle. Paradoxerweise sind aus ökologischer Perspektive ausgerechnet die ökonomisch produktivsten und erfolgreichsten das größte Problem. Wer die bereits Lebenden im Hinblick auf die Entwicklung nachhaltiger Lebensformen und Kulturen aufgibt, legt nicht nur ungefragt die von uns hintertriebene Zukunft in die Hände nachgeborener Aufräumerinnen und Aufräumer, sondern verschärft zugunsten der Rettung des Planeten den selektiven Blick auf jene, die nach uns kommen. Oder besser nicht mehr kommen. 3. Oktober 2016. Auf der Zugfahrt durchs Töstal, diesem Sekten- und SVP-Land, sehe ich etwas oberhalb der Station Fischental ein paar Gämsen. Ich traue Augen und Hirnwindungen nicht, degradiere sie zu Ziegen. Aber der Kollege aus alter Zeit bestätigt in Steg den ersten Gedanken. Er habe sie auch schon vor seinem Haus gesehen. Vielleicht ist die Welt doch noch zu retten, solange Gämsen im Zürich-Oberland heimisch sind. Oder sind es nur vor Touristinnen und Touristen aus den Bergen ins Unterland Geflüchtete? Während wir an Holzbänken vorbei Richtung Köch aufsteigen, illustriert der ehemalige Volksrechtredaktor SP-Kantons- und Nationalrat, mit einem eindrücklichen Bild von Harald Welzer den Ressourcenverbrauch eines Smartphones. Einen ganzen Kühlschrank, graue Energie und Infrastrukturen für Datenspeicherung eingerechnet, schleppten die übers Display gebeugten symbolisch auf dem Rücken als Energieäquivalent mit. Was müssten die Fliegenden mit sich tragen, die jetzt Herbstferien wieder in alle Welt hinausschwärmen und überall die frohe Botschaft verkünden, siehe, es gibt ein besseres Leben. Wieder zu Hause stimmen da und dort auch weit gereiste Touristen für Mauern, um den Reichtum vor ärmlichen Neiderinnen zu schützen. Bevor sich absehbare Zusammenbrüche in unser Gespräch drängen, zücke ich etwas verschämt mein Handy. Das Oberland ist kein Funkloch. Die SBB-App gibt mir zuverlässig an, welchen Bus ich in Bärezwil erreichen muss, um rechtzeitig in Wetzikon zu sein. Der Kollege hat der Umweltfrage über die Jahrzehnte die Treue gehalten, während ich mich nicht immer mit dem gleichen und beklemmenden Thema befassen wollte, es aber auch nie aus den Augen verloren habe. Seit vielen Jahren hoffe er auf den rechtzeitigen Zusammenbruch. Die Katastrophe als Lernfeld, frage ich, skeptisch mit Verweis auf den Philosophen Peter Sloterdijk, muss aber einräumen, dass auch ich das Ende des Wachstums, mit dem einige alle sozialen und wirtschaftlichen Probleme lösen wollen, für zwingend halte. Ob das ohne den Big Bang gehe? Die Frage bleibt ohne überzeugende Antwort. Gleich dem alten Dilemma, wie Gewalt ohne Gewalt beendet, ungerechte Verhältnisse überwunden werden können, ohne dass jene, die unter ihnen leiden, den höchsten Preis bezahlen. Die Rede zweier alter Männer, denen der Big Bang vermutlich nicht mehr viel anzuhaben vermag, weil sie der Kleine davor bewahren wird. Aber der Enkel, sein Leben, seine Zukunftspläne könnten unter irgendwelchen Zusammenbrüchen begraben werden. Womöglich müsste er fliehen. Wohin? 21. August 2013, eine Rückblende. Eigentlich geht das Journal nur von 2016 bis 2020. Ich stelle ihn mir als einen vor, der während vieler Jahre nie die Tupperware-Schüssel mit dem Vorgekochten vergessen hat, immer pünktlich zur Arbeit erschienen ist und sich bei jedem Wetter um seinen Pflanzplatz kümmert. Nur zweimal ist er eine halbe Stunde zu spät zum Dienst gekommen, was er jeweils telefonisch ankündigte. Einmal bat ihn sein Vater vor dem Frühdienst, die Mutter wegen akuter Bauchschmerzen ins Spital zu fahren. Das zweite Mal hatte er Angst, seine Frau habe sich in eine andere verliebt und die ganze Nacht wachgelegen. An allen anderen 6.900 Tagen erledigte er seine Arbeit rechtzeitig und ohne registrierte Fehler. Ich denke ihn mir als einen von denen, die höchstens einmal im Leben für Minuten ins Scheinwerferlichten geraten. Zum Beispiel als Gewinner des Hauptpreises einer Turnfest-Tombola, als Teilnehmerin an einer dieser unzähligen Quiz-Sendungen oder als Eigentorschütze in einem Viertligaspiel. Dann verschwinden sie wieder in der gemeinen Anonymität derer, die unbeachtet sowie gegen gewöhnliches Gehalt das Selbstverständliche tun und deshalb nach eigener Einschätzung nichts zu erzählen haben. Jetzt aber haben die Medienredaktion das Bild des grauhaarigen Mannes mit Blut und Handy am Kopf in die mondialen Schlagzeilen gerückt und den unbekannten Angestellten wenigstens für Tage zum berühmtesten Lokomotivführer der Gegenwart gemacht, der zum Beispiel bei Santiago de Compostela einen Zug mit 190 statt 80 Stundenkilometern in die Kurve und 79 Menschen in den Tod fuhr. Wir sind nur Menschen, wir sind nur Menschen, soll der Ahnungslose der Kontrollstelle unmittelbar nach dem Unfall gefunkt haben. Ich hoffe, es gab keine Toten, sonst hätte ich sie auf dem Gewissen. Das ist der Moment, in dem wir uns an die Männer und Frauen im Führerstand erinnern. Oder wann haben Sie zum letzten Mal einem Lokführer, einer Pilotin oder einem Buschauffeur persönlich dafür gedankt, dass er Sie oder dass sie oder er sie sicher an den Ort ihrer Träume bzw. Notwendigkeiten gebracht. Aber wenn wir ein Date verpassen,
zu spät zu einer Präsentation oder unsere Freundinnen und Freunde gar nicht, nie mehr kommen, rufen wir nach den Schuldigen, zeigen mit den Fingern auf die Menschen, die versagt haben, und fordern als Wiedergutmachung ihren Kopf. Diejenigen aber, die für ihre besondere Verantwortung, für ihr schweres Los mit marktigsten Löhnen entschädigt werden, die lassen wir ziehen, nachdem sie mit tiefgefurchter Stirn andere die Konsequenzen ihres Handelns haben tragen lassen, die Arbeitsplätze von Zehntausenden, Renten und Brot von Hunderttausenden verspielt haben. Immer mal wieder wird bei solcher Gelegenheit an die Eigenverantwortung aller erinnert. Das menschliche Versagen des Lokomotivführers und der Pilotin aber klagen wir als fahrlässige Tötung ein, machen ihn oder sie allein verantwortlich für die Folgen einer Technologie, die das Menschenmögliche überschreitet, weil sie nicht mit schwerstnormalen Unzulänglichkeiten rechnet. Das wissen wir. Und trotzdem steigen wir vertrauensvoll und gedankenlos in Züge, Flugzeuge und Busse, überlassen uns fremden Menschen, mit denen wir zum Beispiel nicht in der Sauna schwitzen möchten, schauen jede Verantwortung los, fasziniert und ausgeliefert auf das Tempo digital in Hochgeschwindigkeitszügen, staunen und gruseln uns eins ums andere Mal, dass die Zaubermaschine abhebt und später wieder herunterkommt. Wir essen, arbeiten, parlieren, lesen, lieben, während irgendwo ein einsamer Mensch mit unseren Ansprüchen schnell, pünktlich, sicher ans Ziel und dem Restrisiko des von uns gewählten Transportmittels zurechtzukommen sucht. Und das sowohl für Reisende als auch für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zum günstigsten Tarif. Was soll er, wenn er sich mit großer Verspätung allerdings nach diesem einen, diesem besonderen Arbeitstag, an dem er das verantwortungslos gezogen hat, an den eigenen Tisch sinken lässt? Was soll er seiner Frau und seinen Kindern sagen? Wie wollen Sie, dass ich mich beruhige, nach dem, was ich hier verursacht habe? Würde ich lieber sterben, zum Beispiel. 10. Dezember 2016. Eine Frau will Geld für die Notschlafstelle, behauptet sie. Ich habe meinen argwöhnischen Tag und will wissen, wieso. Sie habe keine Arbeit. Dann bekomme sie doch Sozialhilfe, entgegne ich, und vergesse die Arbeitslosenversicherung. Nein, erwidert sie schon ziemlich unwillig. Sie erhalte 1000 Franken Invalidenrente, die Hälfte kassiere der Beistand, brummt sie und läuft wütend weg. Warum gebe ich ihr nichts? Wegen ihres Untertons? Meiner Tageslaune oder wegen des Wetters? In jungen Jahren, als ich mit 20 Franken noch 2 Taschenbücher kaufen konnte, habe ich dem Bettler vor einem Supermarkt im Süden Frankreichs 20 Franc in die Konservendose mit ein paar Münzen gelegt. Warum wäre ich fast zurückgerannt, um dem überschwänglich Dankenden alles zu geben, was ich dabei hatte, und mit dem nächsten Zug in die Schweiz zurückzufahren? Weil er der erste richtige Bettler war, den ich gesehen? Warum habe ich der jungen Frau im Abteil hinter mir die Buße für Fahren ohne gültigen Fahrausweis bezahlt, ungefragt, um ihr die Demütigung zu ersparen, dem Kontrolleur vor großen Ohren und hämischen Mäulen, denen ich diesen Triumph nicht gönnte, während Minuten ihre persönlichen Angaben buchstabieren zu müssen? Warum habe ich für den jungen Mann in die Tasche gegriffen, der mich zurückhaltend, aber gut verständlich, um genau 2,50 Franken bat? 10-mal müsse er das erfolgreich machen, dann habe er das Geld für die Zugfahrt zusammen. Er wartete in gebührendem Abstand wie vor dem Postschalter, während ich eines der ersten Vanillegornes des Jahres in der linken versuchte, mit der rechten Hand das erbetene Geld aus dem Portemonnaie zu klauben. Ich müsse ihm Münz geben, entschuldigte ich mich. Ja, das sei schon recht, meinte der Mann, der vermutlich kein Bettler sein wollte, großzügig. Hauptsache, der Apparat frisst. Ich glaubte ihm kein Wort und fragte mich nachträglich, ob ich nicht etwas unvorsichtig gewesen für so einen Trickdieb, vor dem wir beim Eindunken regelmäßig gewarnt werden, wäre es ein leichtes gewesen, mir die kugelsichere Geldbörse aus der Hand zu reißen und davonzurennen, während ich mit der anderen Hand immer noch das schmelzende Eis in der Waffel umklammerte. Warum wich ich diesem Buckligen aus, der sich an der Tramhaltestelle als personifiziertes Elend an den Wartenden vorbeidrückte und dabei irgendetwas Unverständliches, aber Offensichtliches murmelte? Wem geben Sie eher Geld? Einem Fröhlichen oder einem Verhärmten, einem jungen oder einem durchs Leben gezeichneten Menschen? Einem Schweizer oder einer Ausländerin? Und woran erkennen Sie das? Wie müssen Bettelnde auftreten, damit wir nicht achtlos an ihnen vorbeigehen? Unterwürfig, selbstbewusst, bittend oder fordernd, unbeholfen oder professionell, als wären sie bei Jonathan Jeremiah Peacham in Bertolt Brechts Freigroschen-Eper in die Lehre gegangen. Bettelnde sind paradoxerweise gerade in einem Sozialstaat verdächtig. Bei uns so und der fast allgemeine Konsens muss niemand Not leiden oder gar hungern. Das gibt's nur in Afrika oder Asien, ja, vielleicht noch in Russland, in den USA oder Frankreich. Aber bei uns ist der Grundbedarf Essen, Kleidung, Wohnung, Krankenkasse, Mobilität, Kommunikation durch Sozialleistungen bzw. Sozialhilfe gedeckt. Wer bettelt, braucht das Geld für etwas anderes, als sie erzählt. Betteln heißt Lügen. Wäre ich freigebiger, wenn einer die Wahrheit sagte, dass er sich mit dem Geld etwas leisten wolle, was mit Rente oder Sozialhilfe nicht drin liege, Zigaretten, Schnaps oder andere Drogen, Turnschuhe mit Inlabel, das Ticket fürs nächste Konzert von DJ Bobo oder ein Zugbillett Zürich-Samaden, Skipass inklusive. Öffnen wir unser Portemonnaie eher für eine gute Geschichte als für das banale Elend. Für eine Theatervorstellung, live und wir in der Loge. Der Moment, in dem ich einer Bettlerin oder einem Bettler etwas Geld gebe, in dankbare oder enttäuschte Augen schaue, ist ein beklemmender. In diesen Sekunden sehe ich in eine andere Welt. Etwas geben bedeutet, sich einzugestehen, es wird nicht allen geholfen, die es nötig haben. Unsere Welt ist keine gerechte, unser Staat kein sozialer. Wenn wir nichts geben, den wenigsten helfen, können wir uns vormachen, dass es die meisten nicht nötig haben. Scheinarme sind, die alle nur ein besseres Leben wollen.
Herzlichen Dank. Wir beginnen jetzt ein bisschen ein Gespräch und wenn jemand sich einschalten möchte, soll er oder sie das ungeniert tun. Ich möchte auf den Beginn zurückkehren. Das Buch heißt Fellander Journal. Was ist ein Journal für dich?
Ich lache so, weil es bei mir Fellander Tagebuch hieß und dann Stefan Howald fürs Journal war. Und der deutlich besser erklären kann, was ein Journal ist, als ich. Ich muss allerdings zugeben, das Fellander Tagebuch war abgeschlossen, als ich nach Winterthur umgezogen bin. Und bei den weiteren Notizen habe ich überlegt, was ich jetzt mache. Und dachte mir dann, ich schreibe wahrscheinlich dann beim nächsten Mal Riechenberger Journal, weil ich in Winterthur am Riechenberg wohne. Übrigens in einer alten Brauerei und beides ist ein wenig ein Treppenwitz für mich. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Und dann hatte ich also die Option Journal schon drin und ich glaube, ich habe dich gefragt, was besser wäre. Ich hatte ja das Gefühl, man muss eigentlich Tagebuch stehen lassen, weil es sonst nicht übereinstimmt. Und jetzt mache ich etwas, was normalerweise nur Politiker und Politiker. Ich gebe die Frage zurück. Du kannst es viel besser erklären, was ein Journal ist, als ich.
Aber du musst ja damit leben. Ne?
Ja, ich kann gut mit Unerklärten leben.
Ich kann problemlos irgendwie eingreifen und muss dann nicht die Konsequenzen tragen. Nein, die Diskussion ging ja darum, wie stark subjektiv der Zugriff auf das vorhandene Material ist. Und für mich ist Tagebuch schon etwas, das sehr stark vom Einzelnen, vom Individuum, von dessen subjektiven Erleben, dessen subjektiven Erfahrungen ausgeht. Das heißt also, es gibt eine bestimmte Perspektive dann auf das Material und die scheint mir hier anders. Also für mich ist das Journal etwas, das sich öffnet, gegen außen öffnet. Es geht nicht nur von der Person aus. Das Tagebuch ist für mich ein Notieren was einem zustößt durch die Tage hindurch. Und das Journal ist für mich stärker eine schon Verarbeitung im Hinblick auf die Außenwelt hin. Das ist meine banale Erklärung. Jetzt musst du dich dazu verhalten.
Nein, besser kann ich es nicht erklären lassen.
Das ist, weil er Journalist ist. Weil du Journalist bist, hast du so ein verkrampftes Verhältnis zum Journal.
Zum Tagebuch.
Ich hätte es, wenn schon, zum Journal, weil ich kenne das Journal aus der Buchhaltung. Oder? Mein Vater war Buchhalter und der hat immer ein Journal geführt.
Ja gut, ich bin natürlich freigeistig, also
genau.
Mit solchen Dingen habe ich...
Will aber mir gefällt das Journal sehr gut, also das ist geklärt.
Es gab ja mal eine wunderbare Zeitung, die hieß Journal des Luxus und der Moden. Und das war ein Journal, das... das, glaube ich, in der Aufklärung entstanden ist und dann später von Hans Magnus Enzensberger in den 90er oder so wieder aufgegriffen worden ist.
Gaston Salvatore.
Genau.
Und das sollte Transatlantik heißen und konnte dann...
Es hat doch aber so geheißen.
Ja. Entschuldigung, das sollte Titanic heißen und wegen der Satirezeitschrift wurde es dann in Transatlantik.
Und der Journal des Luxus und der Mond war dann mittlerweile ein Teil, glaube ich, des Transatlantik. Und das ist dann wirklich so etwas, wo Dinge aufgegriffen worden sind, die herumschweben in der Gesellschaft und dann etwas dazu gemacht worden wird.
Ja, ein Tagebuch ist etwas sehr Persönliches und ich glaube, du hast genommen, was dir die Welt bietet und dann das quasi auf die Fellander-Niveau gebrochen, was bedeutet das für mich. Ja, nicht unbedingt im Wellhaus, es kann auch in Winterthur sein. Oder?
Wenn ich aber in Winterthur gewohnt hätte,
Aber wir gehen in die Irre, wenn wir das am Wort festmachen.
Ja.
Das ist sicher kein Tagebuch im Sinne dessen, dass es Notizen sind, was jeden Tag passiert ist, sondern es ist etwas verarbeitet. Aber bei gedruckten Tagebüchern kann man das fast allgemein sagen. Und ob man es jetzt Journal oder Tagebuch nennt, das ist, finde ich, nicht so entscheidend. Hier ist jemand, der denkt etwas und hat ein Bild von den Problemen heute und die ihn bewegen. Und weil wir alle während des Vorlesens mit dem Kopf nicken, sind die sehr allgemein und wir kennen diese Probleme und machen uns zum Teil ganz ähnliche oder vielleicht dieselben Gedanken, sei es der Bettler oder die Ökologie und das Fliegen und der Zugführer.
Max Frisch hat ja auch verschiedene Varianten von Tagebüchern geliefert.
Er hat ja beides gemacht, eben. Tagebücher und Journal,
genau.
Oder?
Eben, das meine ich. Ja, eben. Es gibt schon ein Spektrum. Ich stimme natürlich inhaltlich völlig überein, aber es ist eine grandiose Missachtung der Kraft des Wortes. Also Journal, Tagebuch hat da eben schon noch unterschiedliche Assoziationen. Also daher halte ich also hartnäckig an der Idee für Journal fest.
Man soll nie einem Lektor widersprechen.
Gut, aber es ist schon ein interessantes Stichwort gefallen, nämlich Max Frisch. Du arbeitest gelegentlich oder immer wieder mit Fragen. Max Frisch hat ja einen Fragebogen entwickelt. War das eine Anregung, ein Anstoß?
Das ist eine Fangfrage.
Überhaupt nicht.
Es gab eine Zeit, man würde das, glaube ich, in alten Büchern von mir sehen, in denen ich wie Frisch solche Fragenkataloge geschrieben habe. Damals, würde ich sagen, war ich durch das inspiriert. Jetzt hier drin finde ich nicht. Da kommen die Fragen anders, nicht als Fragenkatalog, sondern sie kommen im Text plötzlich so. Da war es anders. Da habe ich eigentlich nicht an diese Fragebogen von Frisch gedacht, aber damals, in einem Buch, das, glaube ich, vor 20 Jahren erschienen ist. Da schon.
Aber Sie haben ja schon eine bestimmte Funktion, die Fragen hier.
Ja, klar.
Also es gibt... Auf eine Art beginnt ja ein Dialog. Also du wirfst die Fragen ins Publikum oder an die Lesenden und Leserinnen. Und wie siehst du denn dieses Verhältnis?
Zum einen sicher, zum Teil sind es direkte Ansprachen, also sozusagen an die Leserinnen. Und zum anderen sind es aber Fragen, weil ich nicht sagen kann, so ist es. Also es sind Fragen, die ich selbst nicht definitiv beantworten könnte.
Ich finde, es hat eine protestantische Tradition. Also das sind Fragen, die Selbstbefragungen sind, aber als Fragen an die Leserinnen und Leser gegeben werden. Also von Lavater gibt es ein Tagebuch in Geheimschrift geschrieben, aber so, dass man sich ohne Probleme entschlüsseln konnte, sozusagen, wo er sein Dialog mit Gott zu moralischen Fragen jeden Tag
Ich muss das zur Kenntnis nehmen, oder was Sie sagen, weil von Lavater und der protestantischen Geschichte bin ich wahrscheinlich definitiv nicht beeinflusst.
Sicher nicht.
Ich bin mit 16 aus der Kirche ausgetreten und nie mehr zurückgekehrt.
Das heißt überhaupt nicht.
Das heißt überhaupt nicht. Sagen die immer, gell?
Das gilt für mich genauso.
Ich finde, man kann unprotestantisch Fragen stellen.
Dennoch, es ist eine Selbstbefragung, die eine Befragung des Publikums oder also der Gesprächspartner des Leserinnen und Leser ist. Sehr faszinierend und bindend. Und sozusagen, das bindet einen irgendwie zusammen.
Das freut mich.
Aber ist es nicht auch ein bisschen ein Ausweichen, dass man bei den Fragen stehen bleibt und dann eben keine Antwort liefern will?
Also die haben ja auch etwas mit einer Form von Moral zu tun oder Ethik. Ich erinnere mich, dass ich schon oft irgendwo bin, zum Beispiel in Afrika bin ich schon gewesen, und dass dann die Leute fragen, wie muss man umgehen bei Bettlern und so weiter. Und da kann man wirklich sehr viel darüber sprechen. Und auch hier habe ich schon solche Gespräche gehabt. Das sind ethische Fragen, die man sich stellt.
Also ich denke, es gibt Fragen, die moralische Dilemmata aufzeigen. Das ist jetzt keine Fangfrage, oder? Ist es ein Ausweichen? Also ein Ausweichen ist es dann, wenn man erwartet, dass Leute, die sich öffentlich äußern, Antworten haben müssen. Ich hatte eine Phase, in der ich knapp vor politischer Karriere war. Ich war mal auf einer Nationalratsliste und auch mal auf einer Kantonsratsliste, und ich war auch mal Präsident einer Parteisektion. Und ich habe für mich herausgefunden und entschieden, dass ich keine definitiven Antworten geben kann. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte auch Politikerinnen und Politikern zugestehen, dass sie das nicht können. Aber die Inszenierung ist so, dass wir das von ihnen fordern. Die sollen jetzt sagen oder sie sollen sogar machen in Situationen, in denen wir alle eigentlich nicht so recht wissen, was zu tun ist. Und dann kann man sagen, das ist ein Ausweichen vor dem letzten Handeln. Wenn ich handeln will, muss ich mich ja entscheiden, das ist klar. Das mache ich auch im Leben natürlich. Aber ja, sonst nehme ich es mir heraus, dass ich nicht immer eine Antwort habe, eine eindeutige. Also für mich, im Gegensatz zu Herrn Blocher, haben Themen meistens brauchen mehr Platz als ein A4-Blatt. Er hat ja gesagt, Differenzierung ist Denkfaulheit, glaube ich.
Ich glaube, da passiert ja genau das Gegenteil. Also die Differenzierung ist auch Denken. Von beiden Seiten her gedacht, Denken braucht Differenzierungen und durch Differenzierung entsteht wieder Denken. Ich glaube, das ist ja wirklich eine der Rezeptionen dieses Buchs und dieser Texte, dass man eben wirklich zum Denken angeregt wird und in eine Sache nicht von vornherein auf eine Lösung hinangelegt ist, sondern dass sie auseinandergelegt wird, dass die verschiedenen Aspekte nebeneinander stehen können, sodass sich dann möglicherweise vielleicht trotzdem eine Antwort zusammensetzt, aber man muss sie nicht geben, sondern es werden die Materialien bereitgestellt, um möglicherweise eine Antwort zu geben.
Es kommt mir jetzt, das ist eine Deformation professionell von einem anderen Beruf, den ich ausgeübt habe, der Form von Beratung. Bei Beratung ist das Ziel, dass die Person, die beraten wird, die Lösung findet. Und die beratende Person stellt vor allem Fragen. Aber ich mache eigentlich keine Beratung in Büchern. Aber es ist mir jetzt nur in den Sinn gekommen.
Ich finde, wir sollten da nicht so lachen, jedenfalls nicht so schnell, weil die Wirklichkeit braucht natürlich, also Probleme brauchen eine Entscheidung. Und die Fragen hier die denen natürlich auch eine Entscheidung irgendwo in Aussicht. Aber natürlich mit dem Problem, zum Beispiel eben jetzt, wer ist zu viel? Das von Blocher, das war natürlich sehr polemisch gemeint und das kennt man ja von ihm, aber wenn jemand in der Politik ist, dann muss er Entscheidungen treffen.
Genau. Ich habe den Witz, also in Bezug auf Blocher, eigentlich nicht in Bezug auf die Frage des Entscheidens und des Handelns gemacht, sondern er hat, ich glaube, das habe ich schon richtig im Kopf, er hat gesagt, wer differenziert, ist zu faul, es bis zum Ende zu denken und es muss auf einem A4-Blatt Platz haben. Und ich finde, auch Lösungen müssen nicht auf einem A4-Blatt Platz haben. Aber ich bin einverstanden. Es ist auch ein Dilemma für mich selbst. Ich schaffe es sogar in meinem Alter nicht ganz zu sagen, ich darf jetzt die Position in Anführungszeichen des Denkenden und Fragen übernehmen und ich muss nicht mehr handeln. Je nachdem könnte ich sagen, ich habe in meinem Leben doch manchmal gehandelt, aber das ist ein Dilemma, das ist klar. Aber ich wüsste tatsächlich in vielen Fragen jetzt nicht, wie ich handeln würde, wenn ich in einer Position wäre, in der ich tatsächlich handeln könnte. Ich möchte mit gewissen Leuten nicht tauschen und bin deshalb manchmal etwas nachsichtiger mit ihnen als andere.
Ist das Altersweisheit?
Ja. Ich glaube es nicht, es war eigentlich das Leben lang ein Dilemma von mir, also diese Spannung zwischen Denken und Handeln. Ich hätte eigentlich gerne auch mal angeregt, dass man in der Schweiz die Intellektuellen und die politischen Leute näher zusammenbringt in einen Dialog. Ich habe das aus der Ferne gesehen, ich weiß nicht, wie ernsthaft das dann war, aber ich weiß, dass beispielsweise der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt hat in heikelsten Situationen hat er offensichtlich gesprochen mit Schriftstellern und Schriften, ich glaube sogar während dieser Entführung von Schleier. Mhm. Und in der Schweiz, könnte man sagen, gab es offensichtlich einen fruchtbaren Dialog zwischen Willy Richard und Peter Bixel. Und Bixel hat nie gehandelt in dem Sinne. Und Bixel sagt sogar, ich lerne während des Schreibens schreiben. Gut, es war eine Form von Handeln, er hat einen Teil der Reden von Richard geschrieben. Aber ich finde, es ist ein Spannungsfeld und ich hatte es nicht nur im Alter. Im Alter wollte ich mir eigentlich das Recht geben, ganz auf die Seite des Denkens zu gehen, aber es ist mir nicht ganz gelungen.
Du thematisierst das an einem Bereich, der dich schon früh beschäftigt hat, nämlich ökologische Fragen. Also du warst ja, soweit ich weiß, auch in der Anti-AKW-Bewegung zumindest eher denkend möglicherweise.
Ja, da habe ich viel Tränengas geschluckt. Also okay, das gut, bekommt man also normalerweise beim Denken nicht. Da war ich schon mittendrin in dem Sinne.
Das kommt ja in verschiedenen Texten auch wieder vor in diesem Buch. Also es gibt eine Auseinandersetzung, du schreibst, glaube ich, einen Brief an einen Jüngeren. Sozusagen,
also an Klimajugendliche.
An Klimajugend, genau, also Friday for Future. Du kommst dann auch wieder in eine Situation, du kannst denen Erfahrungen vermitteln, aber du kannst denen nicht vorschreiben oder vorgeben, wie sie handeln sollen.
Das möchte ich auch überhaupt gar nicht. Nur einfach so viel, also das war tatsächlich das erste Buch, das ich zusammengestellt habe, das habe ich für den World Wildlife Fund gemacht. Also ich bin einen Tag nach der Matur, habe ich beim WWF zu arbeiten begonnen. Da sieht man übrigens, dass die Zeiten damals für junge Leute einfacher waren als jetzt. Ich habe denen telefoniert. Und ich habe gesagt, könnt ihr mich brauchen? Und die haben gesagt, okay, wir stellen dich an, halbtags. Die haben überhaupt nicht gewusst, wofür. Dann habe ich gesucht, ich möchte ein Buch machen. Haben sie gesagt, ist gut. Dann habe ich beim Sekretariat schon auch manchmal noch etwas gemacht. Aber trotzdem, also ich glaube, es wäre heute nicht so einfach. Ja, ich habe ja gesagt in diesem Text, die ökologische Frage war ganz am Anfang bei mir wichtig, aber ich habe mich nicht immer nur damit befassen wollen.
Aber das ist ja eine der Fragen, mit denen wir unmittelbar konfrontiert
genau,
sind.
Ja.
Also daher, die verlangt möglicherweise sogar am stärksten Handeln von uns, weil wir in der konkreten Situation sind.
Genau. Aber gerade da, also das Beklemmende am Alter finde ich, dass man in den eigenen Texten graben könnte und sie würden noch stimmen. Also zum Beispiel passiert jetzt bei der Klimabewegung etwas, was ich ich war vor 2 Jahren im Bündnerland an 3 Orten eingeladen, um Thesen zu Jugend und Klimajugend zu halten. Und ich habe das damals befürchtet, weil ich es ja kenne von Jugendbewegung und so. Und im Moment habe ich das Gefühl, es passiert, es gibt die Verzweiflung und es gibt jetzt den radikalen Flügel, der jetzt Aktionen macht, die ich gut verstehe, die aber von den meisten Leuten nicht mehr verstanden werden. Und sogar die Grünen distanzieren sich tendenziell davon, oder? Und eben wenn du sagst, da ist der Handlungsbedarf groß, genau, er ist groß, aber das Problem ist, dass das Handeln, je verzweifelter ich bin, sich zuzuspitzen beginnt auf Handlungen, die nicht mehr verstanden werden und im Extremfall zu Gewalt. Das war bei der Bader-Meinhof-Gruppe zum Beispiel so. Das war auch eine Form von Verzweiflung. Und davor habe ich beispielsweise Angst, dass der Druck zum Handeln immer etwas in dieser Richtung tendiert.
Für die Diskussion darüber antworten und fragen. Das hat mich jetzt erinnert an meine Journalistenzeit als Journalist. Ich rede jetzt nicht über Kulturjournalisten, das sind ganz andere Wesen. Aber wir gewöhnliche Journalisten von uns hat man Antworten erwartet. Und es gab einen Chefredaktor, der eigentlich, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ein bisschen bösartig, denke ich, es war Roger Döweck, der hat gesagt, Fragen im Titel eines Kommentars sind verboten. Einfach verboten.
Genau, das ist beim Infosperber auch so.
Das finde ich aber auch richtig. In den Titel gehören keine Fragen
zu. Ich weiß es nicht. Vielleicht, aber ich, meistens schon. Aber jetzt zum Beispiel die ökologische Frage, oder sagen wir mal noch ein bisschen zugespitzter, die AKW-Frage. Dort habe ich eigentlich ein politisches Leben und da habe ich gedacht, ich kenne die Antwort. Ist mir ganz klar, kommt überhaupt nicht mehr in Frage. Und jetzt kommt diese Situation, die ich in Deutschland beobachte. Da gibt es noch 3 laufende Atomkraftwerke. Da gibt es die Grünen, die machen einen Parteitag und die sagen, diese 3 müssen jetzt am 1. Dezember müssen die stillgelegt werden. Und dann kommt der Kanzler und der sagt, die 3 laufen jetzt noch bis zum nächsten Frühjahr. Und dann sind die, die ich kenne, diese Gegner der AKWs, die sind wahnsinnig empört. Und ich merke, das kann ich nicht mehr mittragen. Da ist ein ganz junger Grüner, hat im Heute-Journal erklärt, warum er das nicht akzeptieren kann. Jetzt habe er doch gerade 3 Tage lang hat er gekämpft dafür, dass diese Kraftwerke stillgelegt würden. Und jetzt laufen die weiter. Früher hätte ich gefunden, er habe recht. Und jetzt habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt weißt du, warum ich gegen das Stimmrechtsalter 16 bin.
Richard, ich bin für Stimmrechtsalter 0, wie Hans Sahner. Ich finde, es ist noch viel komplizierter mit der AKW-Frage. Greta Thunberg sagt ja nochmals etwas anderes, wobei man muss auch genau hinhören. Sie hat einfach gesagt, wenn sie schon laufen, soll man sie laufen lassen. Für mich ist es so, dass die Argumentation, die wir jetzt hören zu AKW, da kommt das Alte wieder. Das habe ich schon vor 50 Jahren gehört. Ja, es ist saubere Energie. Das ist die Argumentation. Das war sie schon damals. Und das Problem ist, dass wir zu viel Energie haben. Aber es wird noch anders kommen, wenn die sogenannten Mini-AKWs kommen. Dann wird sich die Sicherheitsfrage neu stellen, allenfalls. Aber dahinter ist ja immer der Punkt, wir brauchen so viel Energie und woher holen wir das, statt Überlegung, was brauchen wir wirklich. Das ist ja jetzt, kann man sagen, ein blödes Beispiel, aber brauchen wir wirklich GPS-Halsbande für Hunde? Brauchen wir das? Das brauchen wir, sagst du. Okay. Oder wenn ich in ein Warenhaus gehe, denke ich, also ich glaube, man braucht nicht so viel, was da drin ist. Also das heißt, die Frage, die wir eigentlich stellen müssen, ist nicht, welche Energie brauchen wir, um den Bedarf zu decken, sondern was brauchen wir, um den Bedarf zu senken. Aber im Moment ist das natürlich keine Diskussion. Wir haben ja alle Angst, dass wir im Winter verlieren.
Aber es ist schon noch erstaunlich, wie sich plötzlich die Parameter verschieben. Also wenn du jetzt denkst, also dass SP Nordmann plötzlich auch für Notrecht ist, oder das bestimmt, dass die Wasserkraft durchgesetzt wird und Solarenergie gefördert wird, ohne dass noch die normalen demokratischen Prozesse laufen. Also da verschieben sich wirklich ganz schnell Dinge.
Gut, da gibt es einen Handlungsdruck.
Ja, aber du sagst ja, aber welcher Handlungsdruck? Handlungsdruck tatsächlich, dass wir halt der Migros nur noch 2000 Produkte statt 3000 Produkte in die Tiefkühltruhen legen darf.
Was heißt darf? Jetzt brauchst du auch Notrecht, dass der dann nur so viele Produkte dann im Regal hat. Ohne Notrecht bringst du das nicht. Der Migros hört nicht einfach auf. Das ist ja die Schwierigkeit. Die Argumentation ist ja, heute brauchen die Bewilligungsverfahren für Windenergie, Sonnenenergie, das muss ja zum Teil, also das geht, glaube ich, über 10 Jahre, oder? Ich würde sagen, es ist dann ein klassisches Dilemma, also jetzt von mir aus für Nordmann oder auch für die Klimajugend. Die Klimajugend sagt in ihren Papieren ja auch, sie wollen mit ganz demokratischen Prozessen arbeiten. Sie wollen alle einbeziehen. Und ich sage dann polemisch, wenn wir alle einbeziehen, dann schnurrt der Köppel auch mit, zum Beispiel. Also und wie handeln wir dann Zukunft aus? Wie viel Zeit brauchen wir, um die Zukunft auszuhandeln? Und zugleich sagt ja die Klimajugend zu Recht, wir haben einen Zeitdruck. Nur diese beiden Dinge bringe ich nicht zusammen. Oder ich überlege mir dann, wie lange braucht eine Gruppe von Lehrpersonen, um zu entscheiden, wo sie gemeinsam 3 Wochen Ferien verbringen. Ich glaube, das geht deutlich länger als 3 Wochen. Also nicht nur bei den Lehrpersonen. In meinen Schulen habe ich ein halbes Jahr verhandelt über die Frage, wohin gehen wir einen halben Tag. Oder eine Familie, die sagt, wir beteiligen alle am Prozess, wo verbringen wir unsere Ferien. Das geht ziemlich lange, wenn man nicht jemanden unterbuttern will. Und jetzt die ganze Zukunft auszuhandeln, oder?
Also in Zürich haben wir ein wunderbares Beispiel. Wenn man die Demokratie spielen lässt und alle, macht man ein Fußballstadion in der Stadt Zürich, oder? Auch mit demokratischen Entscheiden. 3 Abstimmungen, 3-mal positiv. Und es wird nicht bewahrt, natürlich, oder? Also wie willst du das Klima retten?
Ich bin aber nicht dafür, die Demokratie abzubauen.
Gut.
Nur damit das klar ist. Aber, überhaupt nicht.
Nein, ich
überhaupt
nicht. Absolut nicht.
Zumal aber. Ja dann, ich behaupte, das ist dann immer ein kleiner Irrtum. Also wenn wir die Demokratie abbauen, dann wird nicht die Klimajugend bestimmen.
Nein.
Dann werden andere bestimmen, die sich gewohnt
ganz
sind
sicher,
zu bestimmen. Oder? Also das rettet uns auch nicht. Also die Frage ist wirklich, wie kann man wenn wir da jetzt im Thema sind, wie kann man eine klimagerechte Jugend aushandeln? Das ist eine Frage. Und die würde ich nicht so schnell beantworten können. Ja.
Gut, dann lassen wir das mal so stehen und bitten dich weiter zu lesen.
Zum nächsten Dilemma. Hm?
Genau.
Jetzt kommt nur noch ein Text, der ist dafür lang. 15. Juli 2020. Hätten sich Hans Oberholzer und Maria Vogel in einem anderen Jahr zu Kaffee, Kuchen und Zärtlichkeiten getroffen? Ihre Geschichte hätte die Vorlage für einen dieser kitschigen Sonntagabendfilme mit absehbarem Ende werden können. Aber sie mussten es ja unbedingt in diesem Frühling tun, in dem nicht nur Politikerinnen und Politiker gezwungen waren, schneller zu handeln als zu denken. Irgendwann nach den traditionellen Skiferien in Zermatt war ich aus statistischen Gründen, aber ohne bekannte Vorerkrankungen der Risikogruppe der Ü65er zugeteilt worden. Hatte oder war ich plötzlich ein Risiko? Und warum kränkte mich das? Auf meinem Schreibtisch lag als Ergänzung zu einer ausführlichen Patientenverfügung seit Ende März 2020 und diesen Spitalbildern aus Bergamo der nicht unterschriebene Notfallplan zur palliativen Behandlung von Covid-19. Mit dem für den Fall einer Corona-Erkrankung das Therapieziel, die wirksame Linderung von allfälligen Leiden, verbindlich festgehalten, sowie Spitaleinweisung und insbesondere eine intensivmedizinische Behandlung ausgeschlossen werden könnten, um im schlimmsten Fall nicht intubiert zu werden und zur Überlastung der Spitäler beizutragen. Auch einen Fragebogen über meine persönlichen Einstellungen zum Leben, zu schwerer Krankheit und zum Sterben hatte ich ausgedruckt und beiseite gelegt, aber nicht ausgefüllt. Bei der ersten Frage, wie gerne leben Sie, hätte ich mehr als 3 Zeilen gebraucht. Bei Frage 2, wie groß ist Ihr Lebenswille, auf einer Skala von 0 bis 10, da hätte ich an manchen Tagen eine glatte 10 vergeben.
Und als drittes lag auf meinem Papierstapelchen der Anfang eines letzten Liebesgedichtes für S. Ich nahm den Auftrag der Zeitschrift Neue Wege für den Text Letzte Liebe oder die schützende Falle gerne an. Es gab mir das trügerische Gefühl, noch einmal gebraucht zu werden. Was einem in einer Kultur des ökonomisch Notwendigen und in der Gesellschaft der Tüchtigen das Recht zu leben verschafft. Ich stelle den Angeklagten, früher als es die realen Abläufe der Justiz zugelassen hätten, in einen Zürcher Gerichtssaal. Sagen Sie einfach Karan, ermutigte er den Richter hinter der Plexiglasscheibe, der seinen Namen Varna Kulasuriya immer wieder in den Unterlagen nachschlagen musste. Ich spürte trotz Physical Distancing, dass auch andere in diesem halbleeren Raum zusammenzuckten, als der Fachmann Betreuung im Alterszentrum Abendruh dem hohen Gericht erklärte, nie würde er seinen eigenen Vater in so ein Heim abschieben. Bei uns ist es selbstverständlich, dass Menschen in ihrer Familie alt werden und sterben, sagte der Mann, dessen Eltern in Sri Lanka lebten, und schaute die Tochter von Hans Oberholzer, die ihn des Mordes an ihrem Vater beschuldigte, missbilligend an. »Ihr wollt mich einfach versorgen«, hatte meine Mutter gemurrt, als ich sie auf Anraten einer Neurologin und zur eigenen Entlastung drängte, umgehend aus ihrer Vierzimmerwohnung ins Altersheim umzuziehen. 18 Quadratmeter, ohne Dusche, aber mit dem eigenen Fernseher. »Habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen?«, fragte sie und protestierte, als ich eine Hilflosenrente für sie beantragte. »Ich bin doch nicht hilfsbedürftig«, sagte die Frau, die ihre Medikamente vergaß und das gelieferte Essen kalt aß, weil sie die von mir beschaffte Mikrowelle nicht mehr bedienen konnte. Es ist möglich, dass ich dann den Satz gesagt habe, den ich nie hören möchte und den sie nach einer halben Minute vergessen hatte. Irgendwann wissen andere besser, was gut für einen ist. Hans Oberholzer war nach dem Tod seiner Frau vor 2-3 Jahren in eine schwere Depression gefallen, sagten die Ärztinnen und Ärzte, und verschrieben ihm Psychopharmaka. Aber vielleicht war es einfach Verzweiflung, Trauer, oder er wollte nach all den Jahrzehnten mit seiner Sophia nicht weiterleben, als ob nichts geschehen. Er habe sich, gab Karan zu Protokoll, über seine Tochter beklagt. Als er wegen eines Beinbruchs im Spital gelegen, habe sie das Haus, in dem sie aufgewachsen und ihr Vater bis zum Ende habe bleiben wollen, räumen und seinen geliebten Schaukelstuhl in eine Altersresidenz transportieren lassen. »Das kannst du dir jetzt leisten«, habe sie gesagt und sei dann zu ihrer Familie in Berlin zurückgefahren. Herr Oberholzer erzählte, der Angeklagte Varna Kulasuriya sei wochenlang in diesem Stuhl am Fenster gesessen und habe in Sonne, Mond und Wolken gestiert. Irgendwann habe er ihn dazu gebracht, wenigstens einmal im Tag ein paar Schritte ums Haus oder ins nahegelegene Einkaufszentrum zu machen. Anfänglich habe er ihn begleitet, bis Herr Oberholzer gesagt habe, er brauche kein Kindermädchen. Genau so habe er es gesagt. Bei einem dieser Spaziergänge ohne Begleitung habe er Maria Vogel getroffen, seine Jugendliebe, und sei aufgeblüht. Jeden Morgen sei er schon um 8, so habe es Herr Oberholzer selbst formuliert, putzt und strählet gewesen. »Die Tochter weiß nichts von dieser Frau Vogel«, warf der Richter ein. »Ob das nicht nur Wunschfantasien eines alten Mannes seien?« Karan wurde energisch. Herr Oberholzer war kein Träumer. Er war noch ganz klar im Kopf. Aber wenn man nur einmal im Jahr für eine halbe Stunde zu Besuch komme, könne man nicht wissen, wie es dem eigenen Vater gehe. Sie sähen ihn täglich. Mit ihnen rede er über alles, auch über das, was sich eine Tochter nicht vorstellen könne oder wolle. Ab und zu habe er Frau Vogel auch gesehen. Eine freundliche und sehr elegante Frau. Die beiden hätten sich in jungen Jahren aus den Augen verloren, aber sie haben sich nie vergessen. Jetzt hätten sie Pläne geschmiedet für die Jahre, die blieben. Dann sei diese Sache mit Corona gekommen, der Shutdown, das zugesperrte Altersheim. Hans Oberholzer verabredete sich anfänglich jeden Tag auf Skype mit Maria Vogel. Diese Art digitaler Dates war ihm schon einigermaßen vertraut, so hat er in den letzten Jahren sporadisch den Kontakt zu seiner Tochter und den Enkeln in Berlin gepflegt. Irgendwann musste für den Mann, der nach dem Tod seiner Frau nicht mehr auf Glück gehoffte, bis aber es noch einmal gefunden hatte, irgendwann musste ihm das Vernünftigbleiben zu schwer. Die Sehnsucht und die Angst, sie könnten sich in diesem verwirrten Leben nie mehr real in die Arme schließen, zu groß geworden sein. Das Maria sehen und sterben verlor für ihn den Schrecken und er fand einen Weg zu ihr. 3 Wochen später war er tot. Einsam, aber umsorgt von Menschenhänden in Plastik, starben auch 12 weitere der insgesamt 20 direkt oder indirekt von Hans Oberholzer infizierten Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims Abendruh. Mutmaßlich, es gilt die Unschuldsvermutung. Die meisten von ihnen hatten den Verzicht auf Spitaleinweisung und intensivmedizinische Behandlung unterschrieben, vorzeitig oder auf Nachfrage der Bereichsleitung Pflege und Betreuung. Ich selbst hatte schließlich entschieden und S. hatte kräftig genickt, für mich sei es dafür noch etwas zu früh. Welche Lebensperspektive? 4 Tage? Noch in der Lage, ein Buch zu lesen? Was verschafft einer oder einem das Recht, dass medizinisch alles getan wird? Wann ist dieser Anspruch verwirkt? Bei welchem Bruttosozialprodukt? Als sie das Zimmer ihres Vaters räumte, fand die Tochter den Badge von Karan Varnakulasuriya. Der hatte ihn vor ein paar Wochen als verloren gemeldet und so Hans Oberholzer den Weg zu seiner Maria freigemacht, sich selbst vor Gericht gebracht, wegen mehrfacher grob fahrlässiger Tötung. Den Brief an Maria Vogel, den der Hans nach dem positiven Covid-19-Test für den schlimmsten Fall auf seinen Tisch gelegt, habe er an sich genommen, bevor die Tochter gekommen. Die hätte ihn womöglich zerrissen, argwöhnte der Angeklagte, weil sie diese Altersliebe für eine Spinnerei ihres Vaters hielt. Hätte sie lesen können, was der geschrieben, ihr wären vermutlich Zweifel gekommen. Liebe Maria, meine erste und letzte Liebe, als wir uns wieder trafen, wünschte ich mir, mit dir alt zu werden. Aber ich war ja schon alt. Und jetzt werde ich bald tot sein. Wenn wir uns da drüben wiedersehen, werden wir dann endlich Tisch und Bett teilen? Oder uns für immer verpassen? Wird es bei uns um Tisch und Bett ein Gedränge geben? Gibt es gar keinen Himmel? Dann denk wenigstens noch ein paar Mal an mich, bis es auch bei dir soweit ist. In Liebe und Dankbarkeit, dass wir uns getroffen. Dein Hans. Als Karan Maria Vogel diese Zeilen überbringen wollte, war sie schon eingeäschert. Ihr Sohn zeigte ihm ein Bild. Das Porträt seiner Mutter, das eine mit ihr befreundete Künstlerin in jungen Jahren von ihr gemalt hatte. Gib das dem Hans, es hat ihm immer so gut gefallen, habe sie gesagt. Sie hätten den armen Mann doch vor seinen unrealistischen Sehnsüchten schützen müssen, hielt der Richter Karan Varnakulasuriya vor. Der schaute ihn, schien mir verzweifelt an. Herr Oberholzer wollte nicht beschützt werden, er wollte leben. Zuerst habe er versucht, ihn zu überzeugen, noch etwas Geduld zu haben. Ewig werde dieser Lockdown ja nicht dauern. Aber Herr Oberholzer habe ungewohnt heftig widersprochen. Für Geduld hat man in meinem Alter keine Zeit. Er habe Angst gehabt, Herr Oberholzer könnte wieder in ein schwarzes Loch stürzen oder etwas Unvernünftiges tun, um Maria Vogel zu treffen. Er habe ihm, obwohl wir selbst zu wenige hatten, 2 von seinen Masken mitgegeben und ihn ermahnt, die Straßenseite zu wechseln, wenn ihm jemand entgegenkomme. Könne sich nicht vorstellen, wo sich Herr Oberholzer infiziert habe. Außer er habe es sich nicht nehmen lassen, in der Confiserie um die Ecke eine Schachtel der Lieblingspralinen von Maria Vogel zu kaufen. Oder die habe immer noch jeden Dienstag für ihre 3 Enkelinnen gekocht. Die Staatsanwaltschaft machte zu Beginn ihrer Ausführungen klar, wenn Hans Oberholzer so urteilsfähig gewesen sei, wie es der Angeklagte darstelle, müsste er sich, wenn er noch lebte, ebenfalls vor Gericht verantworten. Weil er, anders könne man es nicht sagen, zur Befriedigung egoistischer Triebbedürfnisse allgemeine Schutzkonzepte missachtet und andere in Lebensgefahr gebracht habe. Dies in Zeiten, in denen für Menschen wie ihn, die unabhängig von Corona von ihrem Leben nicht mehr viel Zeit und Qualität erwarten dürften, dies während Millionen auf einen großen Teil ihres normalen Lebens hätten verzichten müssen und Hunderttausende von Existenzen aufs Spiel gesetzt worden seien. Der Angeklagte gebe sich hier zu Unrecht, als barmherziger Samariter, der einem leidenden Menschen die Türen des Gefängnisses Altersheim geöffnet habe, so wie militante Tierschützerinnen und Tierschützer Kamele und Hühner aus Zoos und Tierfabriken in die Freiheit trieben, ohne zu überlegen, welche Folgen das für die armen Tiere habe. Bei diesen Corona-Maßnahmen, fuhr die Staatsanwaltschaft fort, handelt es sich ja nicht um eine willkürliche Aufhebung von Grundrechten, wie einzelne Verschwörungstheoretiker in die Welt hinaus posaunten. Die Freiheit des Einzelnen, Risiken einzugehen, schließt nicht das Recht ein, andere, die diesen Entscheid so nie fällen würden, gegen ihr Wissen und ihren Willen der Gefahr auszuliefern, mit einer allenfalls tödlichen Krankheit angesteckt zu werden. So wie das HIV-Positive beim ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Ahnungslosen tun und dafür auch schon wegen schwerer Körperverletzung verurteilt worden sind. Die Aktion, die der Angeklagte und der leider verstorbene Hans Oberholzer subjektiv als Befreiung empfunden haben mögen, habe nur mit beträchtlicher krimineller Energie der beiden durchgeführt werden können. Der Angeklagte habe sich dabei von den verständlichen Bedürfnissen des ihm Anvertrauten instrumentalisieren und jede professionelle Distanz vermissen lassen, da diesem unmissverständlich auf seine Verantwortung, auch aus Solidarität mit anderen, hinzuweisen. Was möglicherweise auch mit seinem kulturellen Hintergrund zu tun habe, aber das sei kein mildernder Umstand. Für die Behauptung der Nebenklägerin, der Tochter, der Angeklagte habe aus eigennützigen Motiven, beispielsweise Geldgier, gehandelt, fehlt allerdings jeder Hinweis. Herr Warnakula Suria wäre ja sogar bereit gewesen, Hans Oberholzer zu sich nach Hause zu nehmen, wenn er noch ein freies Bett gehabt hätte. Die Voraussetzungen für Mord sind also nicht gegeben. Es bleibt beim Tatbestand der grob fahrlässigen Tötung in mehr als 10 Fällen, schloss die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer. Als der Frau, die neben Karan Warnakula Suria saß und mir jung erschien, als ihr das Wort erteilt wurde, packte die Pflichtverteidigerin es wie ein Rocksänger das Mikrofon und ließ es nicht mehr los. Die Staatsanwaltschaft begann sie mit ruhiger Stimme und wurde auch später nie laut. Die Staatsanwaltschaft macht aus tragischen Opfern einer weltweiten Pandemie kriminelle Täter, insbesondere aus dem vor uns stehenden Angeklagten. Der aber habe dem unglücklicherweise verstorbenen Hans Oberholzer und indirekt auch der ebenfalls verstorbenen Maria Vogel wieder zu dem verholfen, was ihnen der Staat weggenommen. Das Grundrecht, über das eigene Leben verfügen und sich frei bewegen zu können. Damit wir uns nicht falsch verstehen, reagierte sie auf unruhige Augenbrauen, damit gebe ich nicht jenen Schreihälsen recht, die von der Staatsanwaltschaft zu Recht als Verschwörungstheoretiker bezeichnet worden sind. Die staatlichen Organe mussten unter den gegebenen Verhältnissen so handeln, wie sie es getan haben, um eine Katastrophe mit vielen Toten zu vermeiden. Aber wenn als Folge von New Public Management Gesundheitssysteme aus Angst vor Überlastung potenzielle Patientinnen und Patienten dazu anhalten müssten, auf medizinische Leistungen zu verzichten, weil sie die Frage nach ihrem Lebenswillen nur mit einer 3 oder 4 zu beantworten vermöchten, dann stünden wir knapp vor der Schranke, an der zwischen wertvollem und wertlosem Leben unterschieden werde. Und wenn Institutionen zum Schutz derer, für die sie gedacht seien, zum Gefängnis würden, müsse man sich fragen, ob das noch menschenwürdig sei. Das habe der Angeklagte intuitiv erkannt und sich deshalb in ein Geschehen mit tragischem Ausgang verstrickt. Aber, und jetzt sah sie dem Richter direkt in die Augen, getötet hat nicht Karan Warnakula Suria, sondern die Institution, die zur Falle wurde. Und vor allem der Virus, der Menschen gegenseitig zur tödlichen Bedrohung macht. Ich verließ das Gerichtsgebäude. Draußen regnete es, der Bundesrat hatte die außerordentliche Lage für beendet erklärt. Jetzt waren wir nur noch in einer besonderen Lage. Ich stellte beschämt fest, dass Corona mich nur vorübergehend von gelegentlichen Gedanken an meine Mutter und sporadischen Abstechern ins Reich der Verwirrten befreit hatte. Sie wohnte seit ein paar Jahren in einer Pflegewohngruppe, deren Türcode auch in normalen Zeiten vor den Bewohnerinnen und Bewohnern versteckt wurde, sodass der Mann, mit dem sie während einer Woche im nahegelegenen Wald gelebt haben wollte, in ihrem Fall tatsächlich nur Wunschtraum war. Ich fragte mich, wie das Leben unabhängig von Familien, die sich nicht zwingend zugetan sind, organisiert werden müsste, damit letzte Lieben auch in Zeiten von Viren gelebt werden könnten, ohne tödlich zu enden. Wie sich so ein Unterbruch von tüchtiger Produktion und Konsumtion, der jetzt weltweit Firmen in den Konkurs, Staaten in Überschuldung und Millionen in materielle Verzweiflung oder Armut zu stürzen drohte, wie sich der Stopp der Wachstumsmaschinerie in einer ökologisch und sozioökonomisch nachhaltigen Kultur auswirken würde, in der sich Existenzen nicht rechnen müssten, die sich an den Bedürfnissen und Neigungen der Menschen, nicht an Aktienkursen und Gewinnraten orientierte. Ich musste mir schon wieder eingestehen, diese Frage würde zu meinen Lebzeiten nicht mehr beantworten. Aber das Urteil über den alten Pfleger, der nicht rechtzeitig nach Sri Lanka zurückgereist war, sondern seine Pflichten in Zeiten von Corona erfüllte, dieses Urteil musste in den nächsten Tagen gefällt werden. Und ich war froh, dass ich es nicht sprechen musste. So wie ich einigermaßen gelassen verfolgen konnte, wie die Verantwortlichen in diesen unsicheren und beklemmenden Zeiten agierten. Weil ich nichts mehr musste.
Das Urteil ist dann hier ausgefallen.
Ja. Der Text endet hier.
Ja gut, aber faktisch?
Faktisch kann man das nachschlagen? Gibt es diesen Gerichtsprozess nicht.
Ist das nicht erfunden? Ja. Nee, ist das der Fall Walchwil?
Nein, ist nicht der Fall Walchwil. Ich sage jetzt nicht, es ist der Fall Bümpritz, aber es könnte sein. Nein, ich gebe auf diese Frage, gibt es das wirklich, würde ich ähnlich antworten wie Amos Oz, es spielt keine Rolle. Sie machen aus dem Text, was Sie wollen. Ob es stimmt oder ob ich das erlebt habe, ist gar nicht so wichtig. Aber ich kann es schon sagen, das ist, wie Sie sagen, in Anführungszeichen erfunden. Diesen Prozess hat es nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Der Lektor sagt, man kann es als essayistische Erzählung lesen. Das hat mich wirklich gefreut, das stimmt. Also es ist wirklich kein Sachbuch. Es sind tatsächlich Tagebucheinträge, die je nachdem ins Essayistische oder ins Fiktive oder ins Satirische weitergetrieben werden. Es sind nicht einfach gesammelte Erzählungen, da wären Sie enttäuscht, weil Sie die seitenweise lesen, ist keine Erzählung, aber dann kommt mal eine. Oder es gibt auch wirklich ganz, also meine ich, sehr satirische Texte. Ich glaube, die Buchhandlungen und die Zeitungen wissen nicht recht, in welches Gestell sie das Buch stellen.
Aber formal scheint es mir noch interessant. Die meisten dieser Texte im Buch würde ich als essayistisch bezeichnen. Also man nimmt einen Gegenstand, reflektiert, diskutiert, argumentiert darüber. Hier gibt es eine Mischung der Textsorten. Du hast die Überlegung über deine Mutter und dann kommt eine Geschichte. Auf eine Art. Der Prozess ist ja eine Geschichte. Der Prozess wird als Geschichte erzählt. Sind diese Formen, haben die unterschiedliche Antriebe, haben die unterschiedliche Funktionen oder wie bindest du die danach zusammen?
Ja, das kann ich nicht erklären. Wenn ich es erklären könnte, hätte ich Schreibkurse geben können. Aber ich könnte das nicht. Nein, ich kann es wirklich nicht erklären.
Aber du kannst ja von deinem Antrieb her erklären, du hast möglicherweise tatsächlich eine Zeitungsnotiz gelesen. Ne? Und dann denkst du, okay, darüber kann ich jetzt reflektieren oder okay, darum baue ich jetzt eine Geschichte.
Ich kann höchstens die Geschichte des Textes erzählen. Mhm. Als diese Corona-Geschichte kam, war ich genau wieder in diesem Dilemma, denken, handeln, und ich hatte das Gefühl, ich muss etwas machen. Ich war wirklich einen Moment, war ich sehr hilflos. Ich habe sogar Leuten geschrieben, im Fall, wenn ihr jemand braucht, der etwas macht, was auch immer, Beratung von Schülern, ich mache das gratis, einfach um etwas zu tun. Es kam dann die Phase, in der ältere Leute sich zu beklagen begannen, sie würden nach Hause geschickt und so weiter. Ich war nicht so sicher, dass es den älteren Leuten so schlecht geht. Ich bin immer in den Coop einkaufen gegangen und ich wurde nie angesprochen, obwohl ich ja wusste, ich mache etwas Halbkriminelles. Und eben, ich hatte diese Idee und habe das so verbreitet. Dann hat die Zeitschrift Neue Wege mich angefragt. Ursprünglich
war es dann so, dass ich ein paar Thesen hätte schreiben müssen. Und irgendwie wollte ich das nicht. Weil ich selbst, glaube ich, wenn man das Buch liest, sieht man, je weiter hinten man im Buch ist, desto mehr erzähle ich. Weil das ein Stück weit ich da hingehe. Und dann kam es zu dieser Mischung, ja. Aber ich kann es nicht erklären, das habe ich absichtlich genauso gemacht. Man schreibt, wie man schreibt.
Ja. Gut, aber man reflektiert ja dann.
Ja, ja, natürlich, schon. Aber...
Also, und dann fragt man sich, was bringt es? Also erwartest du dir andere Reaktionen beispielsweise darauf? Ich packe dich jetzt bei deiner Bescheidenheit oder bei deiner Unbescheidenheit. Du denkst ja wirklich über dein Schreiben auch nach.
Ich bin eben zu sehr überzeugt, dass es nichts bringt. Hart gesagt.
Das Schreiben?
Nicht nur das Schreiben. Also ich habe tatsächlich etwas gegen pädagogisches Schreiben. Ich habe überhaupt an vielen Orten etwas gegen Pädagogik. Im engeren Sinne. Ich glaube nicht, dass man geplant Menschen zu etwas bringen kann. Und das gilt jetzt nicht nur für Schreiben. Das bin ich auch in der Schule überzeugt. Da können mir die Lehrpersonen sagen, was sie wollen. Da halte ich es mit Rogers, der gesagt hat, man kann nur Angebote machen. Und das ist da beim Schreiben auch. Ich kann nicht denken, ich schreibe den Text jetzt so und wenn ich das so ändere, dann ist die Wirkung anders. Ach, so denke ich nicht beim Schreiben. Natürlich hoffe ich, dass es gelesen wird, das ist etwas anderes. Und ich habe mich gefreut, als mir mal jemand erzählt hat, vor vielen Jahren hätte ein Gedicht von mir während der Rekrutenschule immer rezitiert und es sei ihm dann besser gegangen. Etwas Besseres kann einem Autor nicht passieren, aber auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ich schreibe jetzt einen Text, damit sich jemand während der Rekrutenschule sozusagen Psychohygiene damit verbringt. Es hat mir jemand geschrieben, es war ein Journalist typischerweise, mit dem ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis hatte. Der hat gefunden, das passt da nicht, diese Teile, die du jetzt sagst, die gehen mehr zu mir. Aber also der Text war eh schon veröffentlicht. Aber ich hätte sowieso, wenn ich einen Lektor gesucht hätte, hätte ich nicht dich als Journalist genommen. Und du hast mir ja durchgelassen. Du hast mir nicht gesagt, du musst die Geschichte heraus, nur die Geschichte nehmen und alles andere weglassen.
Nein, für mich ist das natürlich eine Stärke, dass die verschiedenen Texte tatsächlich auch ineinander übergehen.
Genau.
Aber trotzdem finde ich, also du musst das ja nicht als Autor beantworten, aber ich kann es als Leser beantworten.
Genau, das ist
super. Es hat andere Auswirkungen. Mhm.
Ich möchte noch etwas sagen zu deinem Verhältnis zur Schule. Ich bin Lehrer gewesen, Sprach- und Geschichtslehrer, und ich habe einmal beauftragt, dem VPODs für Schulen in der befreiten Zone in El Salvador gesammelt. Ich weiß nicht, ob du da bist, du Präsident von der Gruppe Olten gewesen oder irgendein...
Ich war im Vorstand der Gruppe Olten.
Auf alle Fälle Präsident hast du mir dann einen netten Brief geschrieben und wir haben dann, glaube ich, im Ganzen etwa 2000 Franken da überweisen können einer salvadorianischen Gewerkschafterin. Und war mächtig stolz auf dein Schreiben, auf deine Antwort.
War das wirklich
diese Anfrage
ich?
Wegen Schulen in befreiten Gebieten. Und das ist so ziemlich so, ja, das Gegenteil von dem, was du vorhin gesagt hast, dass man eigentlich nur Angebote machen kann. Weil ich meine, in befreiten Zonen, ich war in 4 Monate in Nicaragua, im Erziehungsministerium im 81, 82 und habe sogar einen Lehrauftrag in Sandinismus beim Löffler bekommen, da in der Ethnologie. Und ja, dieses ideologische Lernen, würde ich heute sagen, eben diese Befreiung und die Gebiete und die Schulen, die dann eben bessere Schulen sind als die von der Regierung.
Es gibt das für mich wirklich eindrückliche Buch von Paolo Freire, Pädagogik der Befreiung. Und da schildert er ja, was Pädagogik in der Befreiung, das macht dann aus denen, die eigentlich befreit werden sollen, macht sie klein. Aber es ist auch ein Dilemma. Ich habe nichts gegen Schulen. Ich habe nicht einmal einfach generell etwas gegen Schulen. Ich bin sogar die Meinung, Lehrpersonen leisten wirklich gute Arbeit. Das ist nicht mein Problem. Ich glaube, die Schule als Organisationsform
ist für die Lehrperson und für die Schülerinnen und Schüler nicht die optimalste für Bildung. Aber es ist ein weites Feld. Der Kollege ist übrigens hier. Er hat mitgeschrieben an dem Buch, das du da erzählt hast. Ich bin da eben, wir sind schon zu zweit.
Ja, die autonome Schule, die hat ja diesen Anspruch. Wir haben Paulo Freire Texte, immer wenn neue Leute unterrichten, werden sie eingeführt
in diesen Texten.
Und die Realität ist ziemlich anders. Was nicht sein dürfte in diesem Projekt, ist, dass die Leute denken, ich tue jetzt Gutes für Leute, die Probleme haben. Das wäre eine Haltung, die unerträglich wäre. Und in diesem Sinne finde ich es schon gut, dass wir diesen Anspruch haben in der autonomen Schule. Aber was ich mich ertappt habe, jetzt bei der zweiten Geschichte, ich habe eben Geschichten gern und ich lese praktisch keine Sachbücher. Aber wenn ich Bücher lese, dann möchte ich Geschichten hören. Mhm. Und ich hätte gern mehr gewusst von den Gefühlen von Oberholzer. Ich wurde wie ungeduldig, weil ich dachte, das ist doch eine tolle Geschichte und wir dürfen die Geschichte nicht hören. Es hat mich ein bisschen irritiert.
Ja, es wäre die andere Geschichte gewesen.
Genau. Was ich sehr spannend finde, ist das Thema vom Älterwerden. Mit dem Alter hat man ja auch Wachphasen in der Nacht.
Ich noch nicht.
Super. Ich bin ein Jahr älter.
Okay.
Da habe ich jetzt gemerkt, dass ich plötzlich eben Franz Hohler Geschichten so mag. Den habe ich früher nie gelesen. Aber jetzt merke ich, es sind so humorvolle, liebenswürdige, die tun mir irgendwie gut.
Ja. Franz Hohler ist auch abgründig.
Das Flachzentrum unter dem Erdbeben verschütten lässt, ist er auch nicht mehr sehr wohlfühlend.
Ich finde es jetzt sehr schade, diesen Text mit Franz Hohler zu vergleichen. Das ist so etwas anderes, eben weil er so antipädagogisch ist. Und es wäre auch schade, wenn wir von der Geschichte von Herrn Oberholzer mehr wüssten. Ich glaube, die meisten von uns kennen im engsten Kreis Menschen, die in einem Pflegeheim sind oder die nicht mehr voll selbstständig sind und kennen das, was dort passiert. Ich glaube, die meisten wissen auch etwas, wie das ist mit einer alten Liebe, die man wieder trifft oder das Leben, das vorbei ist. Ich kenne vielleicht auch jemanden im Pflegeheim, wo die Tränen einfach so laufen, weil plötzlich diese Tatsache für diese Person gerade. Also, aber das wäre eine völlig andere Geschichte. Und was mich völlig fasziniert hat an dieser Geschichte, ist, dass sie am Brennpunkt von ganz verschiedenen Problemen, da ist der Pfleger aus Bangladesch, der erzählt, dass bei ihnen zu Hause kämen solche Leute nicht ins Pflegeheim. Ein ganz anderes Verhältnis zu Angehörigen und so. Da ist der Richter, der völlig rationale und vernünftige, bei einem unglaublichen Verständnis. Er hat ein großes Verständnis für den Fall, aber er muss so entscheiden, das ist eine Tötung. Das sind die Institutionen, die so etwas vorschreiben. Da ist die Rechtsanwältin, super großartig, die macht ein Plädoyer, das würde ich gerne ganz lesen. Nein, vielleicht nicht, dann würde die Geschichte nicht mehr so gut funktionieren. Also ich finde, hier treffen ganz viele Geschichten aufeinander und das ist wie ein riesiger Fächer von Sachen und ich finde es eine großartige Geschichte, die ist so wahr, wie etwas Erfundenes wahr sein kann. Also sie ist großartig. Ich finde die umwerfend und wie gesagt, ich finde es schade, wenn man das vergleicht mit etwas, was jetzt eher in Richtung pädagogisch oder Wohlfühl oder sich einfühlen in eine Person, das wäre etwas ganz anderes.
Ich fände das einen sehr schönen Abschluss.
Ja. Genau, ich wollte mich gerade bedanken für dieses. Ich wollte nur noch einen Satz sagen. Das bin ich eigentlich auch froh. Sie haben mir jetzt den Beweis gegeben,
ich darf nicht auf die Leserinnen und Leser schauen, sondern dann werde ich zu einer Marionette, die in alle Richtungen gezogen wird. Aber ich danke vor allem für dieses wirklich vertiefende Gespräch.
Dann würde ich herzlich danken nochmals.